Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast, diesmal mit dem Nordstern der Suchmaschinenoptimierung, mit dem Paten des SEO, André Alper. Herzlich willkommen, André.
Moin, moin.
So, André, dich muss man eigentlich nicht vorstellen. Die meisten kennen dich von Ask OMR oder aus der Szene oder sehr wahrscheinlich aus allem. Sag mal ganz kurz, wer bist du eigentlich, wie bist du eigentlich zum SEO-Guru geworden?
Diese Beschreibung, die du mir gibst, würde ich mir nicht geben, erstmal.
Klar, weil du bescheidener Typ bist.
Also vielleicht, ich bin zufällig reingerutscht, irgendwie relativ früh, so 98, bei einem Praktikum. Da hat man noch irgendwie Webseiten gebaut und dann von einmal kam Suchmaschinen des Weges und hat einfach irgendwie versucht, da oben zu stehen. Und irgendwie habe ich Glück gehabt, dass ich die richtigen Drücker gefunden habe aufgrund des Studiums. Irgendwie konnte ich mir irgendwie vorstellen, wie Suchmaschinen funktionieren könnte und was man tun müsste, um zu beeinflussen, wie die eigene Webseite wahrnehmen. Und dann hatte ich noch das Glück, dass ich nicht nur das quasi einmal verstanden habe, sondern der Bereich, der kennzeichnet sich eigentlich dadurch, dass er sich stetig wandelt. Und der Wandel war für mich in dem Fall nichts Schlimmes, sondern ich habe das immer sehr sportlich genommen und habe irgendwie geschafft, oft oder irgendwie halbwegs kontinuierlich zu verstehen, was man tun muss, damit die Suchmaschinen das, was ich sozusagen positiv beeinflusst sehen möchte, auch genauso wahrnehmen.
Was die Suchmaschinen machen, das erklärst du uns gleich sicherlich nochmal. Ganz kurz nochmal zu dir als Person. Du hast was Gescheites studiert, nämlich?
Ich bin Diplom-Wirtschaftsinformatiker, habe aber noch ein Vordiplom in Psychologie abgeschlossen, das Hauptstudium davon aber nicht ganz. Und dann habe ich noch eine Promotion in Betriebswirtschaftslehre angefangen, aber die auch nicht ganz fertig gemacht.
Deshalb machen Kai und ich immer Witze mit Dr. Alper. Und du warst auch noch an der WHU zwischendurch?
Genau, da habe ich meine Promotionsvorhaben hatte ich das vorangetrieben. Da deshalb, kam aber eine Firma dazwischen.
Und deshalb warst du auch in diesem ganzen Berliner Klüngel schon sehr schnell involviert, die ganzen Rocket-Umfelder etc. Ist das genau, eine richtige Annahme?
Ja, das ist genau so. Also das war so die Verbindung.
Großartig.
Also ich hatte schon vorher Internetfirmen gemacht und dann kam ich da irgendwie auf andere Leute, die ähnliche Arbeitsattitüden hatten wie ich und die haben auch Internetfirmen gemacht und dann war die Brücke da nicht so groß und Fallen da ist jetzt auch überschaubar groß nur und dann hockt man die ganze Zeit aufeinander und baut Beziehungen auf und die halten dann.
Was ich bei dir besonders finde, ist, du bist sehr schnell zum SEO als Unternehmer gekommen und nicht gleich als Agentur. Bist aber dann später, nachdem du jetzt diverse Unternehmen so mit aufgebaut hast, insbesondere SEO-seitig, hast du eine der größten Suchmaschinenagenturen aufgebaut, die an ein großes Netzwerk verkauft. Und magst du dazu kurz nochmal was sagen?
Ja. Also grundsätzlich, ich war eigentlich eher Unternehmer und ich hatte einfach so ein Steckenpferd nebenbei und dann irgendwann ist mir über den, sozusagen nach dem dritten Unternehmen ist mir dann klar geworden, Mensch, dieses Steckenpferd, also quasi diese Suchmaschinenthemen, die sind eigentlich so, dass man sich eigentlich das Thema einmal nehmen müsste und das dann eben auf verschiedene Unternehmen breiter anwenden müsste. Da war mir klar, dass da sozusagen der größere Wertbeitrag ist dessen, was ich leisten kann. Und habe dann eben angefangen bei der Rocket das zu machen, also quasi Suchmaschinen und Content-Themen eben über viele Firmen hinweg auszurollen. Und was für mich eben gut war, ich war dort in einer mitunternehmerartigen Position und das hat insofern Spaß gemacht, weil ich mich mit den Unternehmen, mit denen ich da sozusagen arbeite, mich auch sehr stark identifiziere.
Sag mal ein paar Unternehmensnamen, so damit wir uns was unter vorstellen können.
Zalando, Groupon, eDarling, alles was da sozusagen am Anfang von Rocket anfing, aber dann auch diese ganzen exotischeren Sachen, also quasi die Modeläden in Australien, der Iconic oder in Brasilien oder. Also im Prinzip immer die gleichen Geschäftsmodelle, die dann eben weltweit ausgerollt wurden. Ich glaube, im Peak hatten wir irgendwie gleich so 30 Companies sozusagen bearbeitet. Wir hatten ein Team intern von der Rocket, hatte ich ein Team von 60 Leuten und wir hatten dann in den Buden nochmal so 250 Leute, die wir quasi fachlich und fast schon disziplinarisch geführt haben. Mhm. Weil letztendlich war es immer so, dass ich letztendlich der Suchmaschinen verantwortlichen Personen mehr gute Tipps und Hinweise geben kann, beziehungsweise auch besser heuern kann, als der CMO, der da drüber hängt, weil der im Zweifel von meinem Bereich weniger Ahnung hat. Also insofern war es halt eben so aufgestellt, dass ich für meinen Bereich bestimmen konnte und dadurch aber auch eben unternehmerartig verantwortlich war für die Ergebnisse in meinem Bereich in den verschiedenen Buden. Und insofern hat das eine Zeit lang sehr, sehr großen Spaß gemacht. Das war eine relativ frühe Zeit. Da waren, als der zukam, waren da vielleicht so 25 Leute und noch ein Marketingmensch außer mir. Das ist dieser Herr Dr. Heinemann, von dem man vielleicht mal hier oder da was gehört hat.
Der Dr. Flo.
Der. Ja. Und dann kam ich, glaube ich, als zweiter Marketingmensch dazu und dann wuchs dieses
Rocket-Ding. Es gibt zwei Dr. Heinemann, es gibt noch einen am Niederrhein.
Okay, den meine ich nicht.
Das war den Flo, ja.
Nee, den hier. Aus unserem Klüngel hier. Und dann wucherte halt dieses Rocket-Konstrukt relativ wild. Da ich war, glaube ich, irgendwie fast 4 Jahre dabei. Und das war lustig. Und dann dachte ich, Mensch, ich habe hier irgendwas verstanden, wie man hier sozusagen Dienstleistungen für viele Firmen von einer Unit aus gut aufbaut. Und habe gesagt, Mensch, das würde auch Sinn machen, das nicht nur in diesem Mikrokosmos Rocket zu machen, sondern auf der grünen Wiese. Und so kam eben dann die Idee für die Agentur. Das war jetzt auch keine total innovative Agentur-Idee per se. Also zu der Zeit gab es genügend Agenturen, die auch schon 10, 15 Jahre alt waren oder vielleicht 10 Jahre alt waren.
Aber noch keinen mit einem unternehmerischen Kopf, der schon gezeigt hat, dass er Unicorns aufbauen kann.
Ja, das also gut, ich habe ja jetzt kein Unicorn aufgebaut. Ich habe quasi die Units, die ich hatte, diesen genau mitgeholfen eher. Ich glaube, es ist halt eine Mischung da gewesen. Also erstmal habe ich sicherlich so ein eine Wachstumsgesinnung, ja, man könnte sagen, so ein Growth Mindset, wenn man Denglisch sprechen wollte, so vom Typ her, beziehungsweise ich gucke halt, okay, wo macht das Ganze irgendwie, wo skaliert das und wie könnte das skalieren, das fand ich schon spannend und Sachen aufbauen fand ich eben auch spannend, ich hatte auch schon andere Firmen quasi so auf diese 60er Größe, hatte ich schon vorher gebracht, und
60er
Größe 60 also. Mitarbeiter und so, und dann wollte ich mal gucken, okay, wie geht denn das weiter, und durch die ganzen Sachen in der Rocket war eigentlich schon so viel in meinem Kopf da, wie das eigentlich sein könnte und wachsen könnte, und dann eben sozusagen dieses Suchmaschinenthema zu verstehen und dann aber wieder eben auch ja sozusagen Management-Skills zu haben. Das ist jetzt, manchmal gibt es halt Leute im Markt, die sind schon lange da, die haben es aber eben nicht so mit Organisationen oder Personal und Führung und solchen Themen, und so kam halt dabei, also ich war sozusagen glückliche Führung, dass ich da relativ viele gute Sachen in sozusagen in petto hatte. Und was man sagen muss, der Markt, der ist halt jetzt nicht total geil, was die Transparenz angeht. In meinen Augen war der Markt zu dem Markt, also zum Gründungszeitpunkt meiner alten Agentur, so, dass er eben verflucht war davon, dass die Kunden nicht immer verstanden haben, worum es da geht, und wurden dann halt eben von den Agenturen entsprechend häufig nicht so gut behandelt, wie ich das richtig fände.
Komm, also, heute ist Wochenende, wir können jetzt eine ganz deutliche
Sprache sprechen. Also letztendlich, je dümmer der Kunde, je höher die Preise war das. Okay. Und das war natürlich eine Schweinerei, und oft wurden da auch shady Dienstleistungen gemacht oder schlechte Dienstleistungen oder gar keine Dienstleistungen. Da gab es wirklich relativ viele dunkle Sachen, und mich hat der Markt geärgert, und das Problem war immer auch,
wie es am Markt war. Sag mal ganz kurz, damit wir ganz konkret sind, für diejenigen, die noch nicht die Erfahrung hatten mit die ja. SEO-Agentur sagen. Ja. Meinst du sowas wie Linkverleih, dreckige Links? Ja.
Also wirklich, genau, also im Prinzip alles Mögliche, ne? Von irgendwie, wir haben Fälle gesehen, da hat jemand irgendwie 2000 Euro im Monat gelassen und hat dann irgendwie jeden Monat 30 Webkatalog-Einträge bekommen, und dachte, das ist es, und dann irgendwie einen lustigen Report und hat manchmal gestimmt und manchmal auch nicht, und dann kamen irgendwelche spammigen Links aus sonst irgendwelchen Ländern. Man muss immer sagen, man kann diese Techniken per se nicht verteufeln. Ich glaube, es gab Zeiten und unternehmerische Setups, da kann das Sinn machen. Aber letztendlich war meine Grundidee davon immer, das so zu bauen, dass halt eben überlebt. Also ich finde immer, man kann mit einem Affiliate-Projekt, man muss immer gucken, diese SEO-Branche, die kommt ja ganz stark aus diesem Betrieb eigener Domains. Das heißt, als die ersten Unternehmen sich anfingen, mit Online-Marketing zu beschäftigen, war SEO nicht gerade vorne auf der Prioritätenliste, weil es einfach sau kompliziert ist, diese ganzen verschiedenen Baustellen gleichzeitig zum Laufen zu bekommen. Im Unterschied dazu, quasi Suchmaschinenwerbung zu schalten, ist Käse einfach, Geld rein, Traffic raus, peng. Mhm. So, und bei SEO gibt's halt dies zu beachten, das zu beachten, jenes zu beachten. Das war halt relativ nervig. Das heißt, die meisten, die angefangen in dem Bereich, und davon ist der Bereich unheimlich stark von der Denke her geprägt gewesen, waren halt eben so Affiliate-Projekte. Das heißt, ich nehme eine eigene Domain, baller die bei Google hoch und dann gucke ich, was mit dem Traffic anfange, wo ich den weiterverkaufe, pro View, pro Klick, pro sonst irgendwas, pro Lead, pro Sale raus weiterverkaufen. So, und da war es eben halt auch so, dass es okay war, sag ich mal, zu touchieren, die Grenzen, die Suchmaschine gesteckt hat, oder die auch deutlich zu überschreiten, weil es immer egal war, wenn die Domain, auf der man arbeitet, einfach mal flöten geht, weil man im Notfall einfach die nächste losschiebt.
Was vermutlich Grauzonen auf jeder Wertschöpfungsstufe gibt, ne? Es gibt Black Hat SEO, ne? Also
garantiert.
Und es gibt vermutlich auch Black Hat Geschäftsmodelle, ne? Durch die Abrechnung oder die Art der Leistung, die man vielleicht anders maskiert.
Das gibt's vielleicht auch, aber das ist jetzt erstmal gar nicht so. Ich glaube, diese Black Hat Geschäftsmodelle, das ist nochmal wieder ein ganz anderes Thema, fast, was wir aufmachen würden, weil es da auch wiederum egal ist, wie der Traffic reinkommt. Und bei uns geht's jetzt auch schon von der Denke her, wo kommt der Traffic her? So, das heißt, man war halt ganz viel geprägt von dieser Affiliate-Welt, wo man halt eben bereit war, auch Abkürzungen zu gehen. Und mein Gefühl war immer, ein Unternehmen quasi was da ist und bestehen soll, das kann halt nie die Domain ändern. Das heißt, man muss halt immer deutlich besser als Average sein, also quasi lieber den langen, etwas steinigeren, etwas teureren Weg gehen, und dafür bleibt das Ding halt immer da, wo es sein soll. Und das ist eigentlich, wie das Ganze laufen muss, meiner Meinung nach.
Also das ist der Unterschied, ob ich für ein Affiliate-Projekt arbeite, was im Grunde so eine Art Traffic-Arbitrage ist, ne?
Richtig.
Eine Vergleichsseite etc. Das ist ein Projekt, davon haben eine ganze Zeit lang, fast eine ganze Dekade, eine ganze Menge Menschen von gelebt, ne? Vom Domainer bis zum, also
alle möglichen.
Alle möglichen.
Da gab es auch Leute, die haben halt wirklich irgendwie, da gab es halt Leute, die haben halt 2-3 Jahre richtig abgesahnt und danach kamen sie halt nicht mehr mit, weil danach hat sich irgendwas verändert, aber in der einen Zeit hatten die halt genau den Dreh raus und hatten dann halt wirklich große Beträge gedreht und kamen dann aber wiederum nicht mit. Und das ist auch nicht zu verurteilen, das ist in meinen Augen okay. Wenn man gegen die Regeln verstößt und man bewegt sich in dem Kosmos der Suchmaschine, dass die Suchmaschine dann sagt, nö, danke, was du machst, das ist okay, finde ich. Aber für ein Unternehmen ist es halt kein adäquater Ansatz. So. Und das, was man eben in der Agenturwelt gesehen hat, ist, das Problem ist, das Thema ist ja nicht ganz so einfach zu durchdringen wie andere Kanäle. Also es ist halt, sagen wir mal, dem betriebswirtschaftlich denkenden Menschen, den kann man so ein Suchmaschinenwerbungsthema relativ einfach erklären oder so ein Social-Media-Werbethema, das kann man relativ einfach erklären. Ja, das kann man mit Excel-Tabellen erklären. Du meinst ein
Paid-Suchmaschinen-Thema.
Paid Suchmaschinenwerbung und Paid-Social-Werbung. Das ist relativ nahbar und zugänglich und dagegen ist Suchmaschine halt deutlich weniger zugänglich, ne, weil es einfach diese Blackbox-Suchmaschine dazwischen gibt. Du tust was und irgendwas tut sich, aber was dazwischen passiert, ist eigentlich eine Blackbox.
Das ist wie Alchemie. Keiner,
genau, wie Alchemie, beziehungsweise man weiß einfach nicht, man ahnt, man hat ein Gefühl dafür, aber genau wissen tut's ja faktisch keiner. Auch kein Ex-Google-Mitarbeiter, ja, das ist auch nur ein guter Sales-Pitch. Da muss man auch mal gucken. Also da gibt's ja teilweise die schlimmsten, die Ex-Google-Mitarbeiter sind,
gibt's
die
das,
sonst was
gibt's gemacht haben.
Ohne Ende gibt's Leute, die mit diesem Sales-Pitch dann versuchen, große Kunden bewegt zu bekommen, aber faktisch von der Realität, wie sie am Markt läuft, überschaubar viel nur verstehen.
Das kann ja maximal nur in den Staaten funktionieren.
Nein, dann gibt's auch in Europa. Also ich kenne bestimmt eine Handvoll und davon sind irgendwie 2, haben ein Steckenpferd und sind deswegen gut. Die sind dann extrem auf diesem technischen SEO fit. Und das ist natürlich, da kann ich verstehen, dass es ein Edge gibt. Die waren aber auch bei Google dann auf der technischen SEO-Seite. Aber sagen wir jetzt, jeder x-beliebige Spamjäger, der weiß nicht notwendigerweise, wie man für ein Unternehmen, was irgendwie eine 50-Köpfe SEO-Maschinerie hat, die es in Dutzend Länder betreibt, wie man das richtig aufbaut, haben die einfach keine Ahnung. Also die haben halt Fachwissen auf Nischen, manche im Off-Page-Bereich, manche im technischen. Aber natürlich versuchen die mit dem Sales Pitch irgendwie viel breiter ranzugehen und das können die notwendigerweise gar nicht.
Du hast also gerade gesagt, ich wollte gerade mal diesen Gedanken mit der Agentur,
letztendlich das Problem war, der Markt war halt recht shady. Das heißt, ich habe mich, wenn ich gesehen habe, was Agenturen, also wir haben ja bei der Rocket am Anfang, du stehst ja von einer Make-or-Buy-Entscheidung, ja, ich sollte ja die Sachen am Anfang nur steuern. Und wir wollten eigentlich erstmal Dienstleistungen einkaufen. So, und dann haben wir gesehen, okay, die Dienstleistungen, die wir bekommen, die sind Murks. Und nur deswegen kam es eigentlich zum Make bei der Rocket. Ach so. Wir haben gesehen, das war Murks. Und dann haben wir das Ganze nicht nur in Deutschland gesehen. Dann sind wir halt nach Frankreich. Und wir haben halt jedes Mal uns grün und schwarz geärgert, was darüber kam, für welchen Preis. So, und dann dachten wir, okay, dann müssen wir das halt selber machen. So, und dann von diesem selber machen her, dann wussten wir halt, okay, was ist der Unterschied zwischen dem, was man am Markt bekommt, zu welchem Preis und was wir eigentlich leisten können. Und das war eben auch sozusagen die klare Ahnung, warum wir wussten, okay, wenn wir jetzt rausgehen mit einem Dienstleistungsangebot, was recht sauber ist im Vergleich zu dem, was sonst am Markt passiert, dann wird das schon passen. Und das war halt eben auch der Fall. Wobei man immer auch sagen muss, die Agentur war eigentlich nicht geplant, die war ein Unfall. Wir wollten eigentlich so Affiliate-Projekte, also eine Unit aufbauen, die unsere eigenen Affiliate-Ideen umsetzt, ein Kumpel und ich. Und der Kai Rieke, der hier auch schon mal im Podcast war. Und das funktionierte okay, aber nicht schnell genug und nicht viel genug, wie es sein sollte. Und dann dachten wir, okay, dann machen wir halt als Supplement, um zumindest Cashflow zu haben, ein bisschen Agenturdienstleistungen. Und die Agenturdienstleistungen, die wurden dann quasi dieser Unit abgenommen, wie heiße Kartoffeln, also da standen sie nur an. Und dann fing das Ding an zu wachsen und zu wuchern. Dann wurde es als klar, hey, irgendwie hier gibt's was, das ist was ganz Besonderes. Das unterscheidet sich ja doch deutlich von dem, was am Markt ist. Und so kam einfach dieses krasse Wachstum auch der Agentur. Also wir hatten jetzt kein explosives Wachstum, aber halt schon starkes lineares Wachstum und das sehr, sehr kontinuierlich über viele Jahre hinweg. Und das war eigentlich, also wir hatten jetzt keine Vertriebs, also was eben, finde ich, besonders war an der Agentur, was man, glaube ich, sonst in der Agenturwelt nicht so kennt. Also zum Beispiel in der quasi jenseits der Performance-Marketing-Welt ist, dass wir eben nicht keinen Vertrieb gemacht haben, sondern es war halt wirklich alles inbound. Das heißt, wir haben halt da gesessen und gewartet faktisch und haben gehofft, dass mal wieder jemand anruft und sagt, oder eine E-Mail schreibt oder eine Fax und sagt, hier könnt ihr mir vielleicht mal helfen. So, und darauf quasi sein ganzes Firmenwachstum sozusagen auszurichten, ist natürlich ein bisschen komisch, aber so war das halt bei uns.
Von welchen Jahren sprechen wir da?
Ungefähr 2010.
2010, und wann hast du verkauft?
2004 oder so. 2004, okay. 2005.
Also dann.
Entschuldigung, 2014, 2015, und da muss es gewesen sein.
Gut, aber doch ein relativ relevantes Wachstum innerhalb von.
Ja, genau. Also wir sind so mit 30 Jahren. Köpfen pro Jahr gewachsen ungefähr.
Okay. Dann hast du verkauft.
Richtig.
Magst du drüber sprechen, wie die Erfahrung ist, wenn man an so ein Netzwerk verkauft?
Ja. Also erstmal vielleicht über Verkaufsprozess im Allgemeinen. Also ich hatte noch den Segen, quasi mindestens ein halbes Dutzend Personen zu kennen, die ungefähr ähnliche Erlebnisse hatten, auch im Agenturen, auch im Agenturnetzwerk. Mhm. Und mit mindestens drei davon konnte ich mich gut austauschen. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass so ein M&A-Prozess, der ist so ein bisschen wie Dating. Das heißt, man zeigt sich quasi beim ersten Date und bei den ersten 10 Dates. Und man hat ja nur bedingt viele schon von seiner besten Seite. Und vielleicht macht man auch mal Besprechungen so nach dem Motto, Schatz, ich werde den Klodeckel immer runter machen.
Beide so. Seiten sagen das, ne?
Beide Seiten sagen das. Und manchmal meinen sie es auch, dann ist es super. Mhm. Und dann ist eben so, wenn man sagt ja, dann ist eben nicht so, als ob man dann quasi miteinander geht und dann geht alles Stück für Stück, sondern da ist man von einmal verheiratet mit drei Kindern in einer 100 Quadratmeter Wohnung und die Miete ist total hoch. Mhm. So, und von einmal ist man dann quasi, es ist halt nicht so, dass du hast halt diese ganzen Stufen dazwischen nicht, sondern wenn, dann bist du halt meistens all in. Also so war es zumindest unser Verkauf. Vielleicht gibt's auch irgendwelche anderen Setups, das weiß ich nicht. So, und dann muss man eben gucken, da kommen halt doch nochmal andere Seiten zutage, als die beim Dating da waren. Also ich glaube, was wichtig ist zu überlegen, ist, was sind die entscheidenden Versprechungen, die gemacht werden im Dating? Mhm. Und dann wirklich überlegen, wie kann man die in diesen Kaufvertrag reinkommitten? Am besten eben auch für die Interessenskonflikte, die vielleicht entstehen könnten, da auch überlegen, erstens vielleicht reinstochern und zu versuchen herauszufinden, wo können eigentlich Interessenskonflikte entstehen und da eben auch gleichzeitig Lösungsmechanismen für überlegen und Eskalationsmöglichkeiten. Ich glaube, das wäre schon auch ganz, ganz wichtig so als Learning so im Nachhinein. Mhm. So, und dann als weiteres Ding, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, darüber nachzudenken, ist, wo ist man eigentlich angedockt und wo ist sozusagen das optimale Andockungspunkt? Mhm. Ich glaube, da kann man auch einen großen Unterschied ausmachen. Das ist auch relativ ein einfach nachzuvollziehbarer Punkt. Also
andocken heißt, wo ist man organisatorisch
aufgehängt? In der organisatorisch aufgehängt, genau. Also zum Beispiel das Agenturnetzwerk, wozu das sozusagen diese eine Firma von mir gekauft hat, das war halt relativ regional aufgestellt. Und bei uns war es halt eben so, dass wir eigentlich schon selbst überregional gearbeitet haben und unser Steckenpferd war eigentlich, dass wir aus einem Raum aus einem Büro heraus eigentlich 14 Sprachen abdecken konnten und damit quasi recht viele Länder beackern konnten.
So ein klassisches Rocket-Muster ist, ne?
Genau, also wir hatten das quasi aus diesem Rocket- und quasi Berliner Bedürfniskonstellation heraus so gebaut. Und dieses Muster, das war ja quasi unsere Erfindung aus der Rocket-Zeit. Mhm. Zu sagen, hier Muttersprachler in Berlin vor Ort und wir machen dann quasi alle einen Rhythmus und alle machen das Gleiche. Und so stellt man Qualität sicher. Das war quasi die Make-Lösung, die ich mir in der Rocket da sozusagen selber zurechtgefriemelt habe, die dann einfach auf der grünen Wiese aufgebaut. Und das war jetzt gar nicht so optimal, das in so einer deutschen Organisation anzudocken. Das wäre wahrscheinlich, hätte das besser gehebelt, an der europäischen Station angedockt zu sein. Ich habe einen Freund, der hatte da quasi seine Agentur auch ein großes Netzwerk verkauft und die hatten den Undock-Punkt anders gewählt, sprich sogar noch eine Ebene, sagen wir mal, zentraler. Und das hat dort zum Beispiel die Integration und das Heben von Synergien hat dort viel besser geklappt.
Ich glaube,
das ist sicherlich nur ein Faktor von vielen.
Ich glaube, ich ahne, wen du meinst, aber dann die Frage, kennst du Fälle, wo eine Spezialagentur, und das wart ihr ja mit der AKM3 auf jeden Fall, ein gutes Zuhause überhaupt bei einer Netzwerkagentur gefunden hat? Ich habe das Gefühl, dass das grundsätzlich für eine Netzwerkagentur herausfordernd ist, gute Spezialisten zu halten und ausreichend gut zu positionieren.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob Spezialisten oder nicht, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob das sozusagen der differenzierende Faktor für mich wäre, warum ich sage, das ist erfolgreich oder nicht. Also von den 6 Fällen, die ich solide kenne, ist, glaube ich, einer gut. Und die Leute sind quasi länger dabei geblieben aufgrund der Qualität der Integration. Okay. Aber was ich eben auch, also die Frage ist auch immer, worüber ich auch reden würde, quasi in so einem Verkaufsprozess oder in so einem Kaufprozess wäre, wie ist eigentlich diese Post-Merger-Integration, so auf Denglisch gesagt wieder, wie ist es eigentlich geplant? Was gibt's denn da für Unterstützung? Weil teilweise gibt's halt sehr professionelle Kaufprozesse, aber dafür ist halt die Integrationsqualität nach dem Kaufprozess nicht von gleicher Qualität. Mhm. So, und zum Beispiel die Publicis hat eben für Performix, also diesen Performance-Marketing-Arm, für den sie dieses Unternehmen von mir eben dazu akquiriert haben, haben die eben auch weitere Agenturen in weiteren Ländern gekauft. Das war eben so ein Wachstumsbereich, den sie für sich eben so erkannt und erklärt haben. Und wie gesagt, ich glaube, es kommt halt extrem auf die Qualität der Integration danach an. Und es ist halt eben nicht so, dass jede Länderorganisation schon oft Unternehmen gekauft hat und integriert hat. Das heißt, die handelnden Personen dort im Management, es hängt halt ganz, ganz dann stark von denen ab. Mhm. Und wenn es dann keine Stelle gibt, die das häufig gemacht hat, dann ist halt sehr viel dem Zufall überlassen.
Gibt es da noch so einen Verantwortungsübergang? Also sind diejenigen, die den M&A-Prozess getrieben haben, dann auch diejenigen, die die Verantwortung tragen im operativen Weiterentwickeln innerhalb der Gruppe?
Also in unserem Fall war das auf jeden Fall zum Teil so.
Okay. Gut. Ja. Ich will gar nicht so tief in die Agenturwelt reinschauen, es sei denn, ja, du sagst, das ist unbedingt wichtig, um SEO zu verstehen, aber gerade weil du ja hier der Nordstern im SEO bist und weil du bist ja bekannt dafür, dass du eine deutliche Sprache sprichst. Sag mir mal, wenn du jetzt dich heute in die Position eines normalen, also normal, das heißt nicht nur rein digital denkenden CMOs reinversetzen wolltest, was würdest du dem sagen oder wie würdest du dem erklären, wie die Bedeutung von SEO sich heute im Jahr 2019 darstellt?
Also ich glaube, es ist uneingeschränkt hochrelevant. Gesucht wird immer. Die Frage ist ein bisschen wo und was. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass das Unternehmen, dass der CMO sicherstellt, dass diese Denke, dieses Pull, dieses Suchende, dass das verstanden wird, weil das ist schwer, weil das wird so im Marketing an der Uni oder in der Ausbildung nicht gelehrt, sondern es ist halt immer sehr pushlastig, das, was gelehrt wird. Die Leute, die da quasi aus den Unis, aus den Ausbildungsbetrieben in die Arbeitswelt kommen, die denken halt immer sehr push-orientiert. Mhm. Das heißt, ich habe eine Nachricht, ich nehme Kanäle und dann drücke ich diese Nachricht den Leuten auf. Und es ist halt immer noch sehr stark geprägt von Unterbrecherwerbung und. Und ich glaube, es taugt extrem viel, wenn dieses Rückwärtsdenken, also sprich vom Kunden her denken, ne, dass das irgendwie so einen Amazon und so auch eben ganz krass ausmacht und zu gucken, und das ist das letztendlich, die Suchmaschinen wirklich verstehen. Ja? Es ist halt immer man ist nirgendwo so ehrlich wie zu diesem Suchschlitz, also zu seiner Frau nicht und zu seinem Geschäftspartner nicht und geschweige denn zu seinem besten Freund. Man ist bereit, dort diesen Suchschlitz im Prinzip alles reinzutippen, was einen umtreibt. So, das heißt, die Suchmaschine versteht schon extrem gut, was Menschen wollen. So, und die haben da eben allerlei Bedürfnisse, die sie dort eben durch so eine Aneinanderreihung von Wörtern versuchen zu artikulieren. Und dann versucht die Suchmaschine zu sagen, Mensch, diese Webseite könnte dein Bedürfnis am ehesten, am besten stillen, dein Intent, wie man heutzutage modern sagt, sozusagen erfüllen. Und dieses Rückwärtsdenken, in was für verschiedenen Zuständen sucht ein Kunde und auf welche verschiedenen Arten könnte ein Kunde suchen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir, also der Werbetreibende, für diese Suchen eine der besten Antworten liefern können, wenn nicht sogar am besten die beste. Mhm. So, und das ist nämlich auch immer der beste Grund, um bei der Suchmaschine ganz vorne zu stehen. Mhm. Wenn man die beste Antwort liefert für das, was der Kunde dort, also der Suchende dort an Bedürfnis artikuliert. Und diese Denke zu versuchen zu verankern, ich glaube, das ist immer ein guter Anfang. Und dann muss man gucken, wo passiert das alles. Das heißt, passiert das eher auf YouTube in dem Themenbereich meines Unternehmens? Passiert das eben eher in der normalen Google-Suche? Passiert das sonst wo? Ja, je nachdem, was es ist.
Die Bedeutung von Suche im Allgemeinen sicherlich durch diesen Push- und Pull-Unterschied auf jeden Fall, aber jetzt den spezifischen organischen Teil der Suche, was SEO.
Also erstmal, hat eine andere Ökonomie.
Müssen die nicht, also hat dieser Bereich nicht an Bedeutung eher verloren, schon allein, weil es vermeintlich weniger SEO-Real Estate gibt?
Ja, also der Gag ist, es gibt halt manchmal weniger Real Estate in manchen Bereichen, das ist richtig. Nichtsdestotrotz, es gibt immer noch, finde ich, ungeheuer viele nicht professionell beackerte Felder zum einen, und zum anderen gibt es mehr Suche. Das heißt, du sagst zu Recht, es gibt manchmal irgendwie, dann braucht halt Google die nächsten guten Quartalszahlen und schaltet oben nochmal eine Reihe Werbeanzeigen mehr. Und dann rutscht natürlich das erste organische Ergebnis eins runter. Aber in gleicher Zeit wächst die Anzahl der Suchen zum einen und zum anderen die Anzahl der Orte, an denen Leute suchen.
Aber Entschuldigung, ich will jetzt nicht klugscheißerisch sagen, aber wächst denn auch die Anzahl der transaktionalen Suchen? Also die Suchen, die am Ende zu einer Conversion, zu Deckungsbeiträgen auf Advertiser-Seite führen?
Kann sein, dass nicht. Das ist wahrscheinlich richtig. Ja. Also der Kanal verändert wahrscheinlich dann seinen Charakter dadurch, dass mehr auf der transaktionalen, bei den transaktionalen Suchen mehr sozusagen Werbung passiert. Das kann gut sein. Aber vielleicht verändert der Kanal ja den Charakter dahingehend, dass er eben nicht nur, also quasi bei der Entscheidung vor allem, bei der Kaufentscheidung vor allem sozusagen seine Wirkung entfaltet, sondern in der Entscheidungsvorbereitung viel mehr.
Ja.
So, und ich glaube, das war so der große Trend der letzten, sagen wir mal, 4-5 Jahre eigentlich. Also und davor gab es halt eine große Welle der Qualität, als die Google-Algorithmen angefangen haben, besser, sagen wir mal, On-Page und Off-Page, also sowohl auf Content-Seite als auch auf Links-Seite die Qualität zu erkennen und vielseitiger zu bewerten. Und dann kommt jetzt halt eben, kam halt diese ganze Intent-Welle und dann eben sicherlich, dass man eben gesagt hat, von der Suchmaschinen, von der organischen Suchmaschinen-Marketing-Seite aus, dass man eben mehr reingeht in diese Entscheidungsvorbereitungsphase und dort eigentlich versucht, besser und konsistenter und von Anfang an mit dem Kunden auf eine gute Art und Weise zu kommunizieren.
Mhm. Also wir stellen uns jetzt weiterhin den Interessierten, aber nicht durch eigene Erfahrungen im Digitalen, jetzt super erfahrenen CMO vor. Vielleicht jemanden, der so gerade diese Direct-to-Consumer-Welt erstmal so langsam entschließt.
Ja.
Wie vermittelst du dem die Bedeutung von SEO allgemein? Also vielleicht SEO und Search zusammen, das habe ich verstanden. Wir sagen, vom Kunden ausdenken, dicker Haken dran. Ist ja nicht ganz trivial, weil so eine Kampagne sieht man, alles was Push ist, merkst du intuitiv. Die Suche musst du dich erstmal quantitativ nähern, um dann verstehen.
Ja. Also ich würde mit denen erstmal anfangen, über streuverlustfreie Kommunikation zu sprechen. Mhm. Das finde ich immer ganz wichtig und ganz lehrreich, dass die erstmal anfangen zu überlegen, Mensch, keine Ahnung, ich habe mit irgendwas gemacht und habe ich halt irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Leute erreicht, die eigentlich in dem Alterssegment sind, was ich mir vorstelle, und dann versuche ich halt zu gucken, okay, wie viele davon sind wirklich an meinem Produkt interessiert. Mhm. Am Ende sind das vielleicht nur 1.000. Mhm. So, und dann guckt man sich, okay, was waren denn da eigentlich für Kosten involviert, um diese 1.000 zu erreichen? Und das kann man dann sehr, sehr schön vergleichen damit, wie viel, also wenn man sich anfängt, quasi Suchvolumina anzuschauen, das heißt, bestimmte Keywords, wo man eben denkt, Mensch, wenn die Leute das und das suchen, wäre ich doch eine tolle Antwort darauf, also was Generisches suchen, also nicht was Spezifisches, also die suchen nicht nach einer Marke, die sagen halt nicht Versicherung, sondern sagen halt, die Brand der Versicherung, das wäre quasi eine Brandsuche, und das Gegenstück ist eine organische Versuche, die organische Suche, die sagen dann, keine Ahnung, welche Hundeversicherung ist die beste für Doggen? So. Und das ist ja eine total offene Frage. Da sind die quasi offen für jede Tierschutz- oder Krankenversicherung oder wie auch immer die heißen. Ich habe keine Hunde, deswegen kenne ich mich da nicht so gut aus. Ich will nur sagen, die Kunden gehen ja quasi zur Suchmaschine beim sehr abstrakten Bedürfnis. Die haben ein Bedürfnis, sagen, ich brauche irgendwas für meine Dogge. Mhm. Was sind am besten dafür? So, und ich brauche da irgendwie so eine Versicherung für. Und denen ist jetzt Wurst, welcher Versicherungsanbieter das macht. Und das ist aber die Chance, wo der Versicherungsanbieter eigentlich sagen kann, hier, so unterscheiden sich Versicherungen und das macht meine gut und besser als andere. Mhm. Beziehungsweise es kann auch jemand sagen, mit einem quasi Vergleichsgeschäftsmodell zu sagen, guck mal hier, ich zeige dir die Unterschiede auf von den Versicherungen und verweise ich dann weiter zu der Versicherung. Aber das ist eigentlich die Chance, wo man eigentlich solchen echten organischen Traffic reinholen kann. Und dort kann man sich ja Suchvolumina anschauen. Das heißt, gucken eben, wie oft wird etwas gesucht. Und die Leute, die halt nicht so behende sind oder so konsistent behende in diesen Suchmaschinen- und Online-Marketing-Themen, die sind meistens von diesen Zahlen recht beeindruckt, weil man muss eben auch verstehen, selbst wenn ich 100.000 Leute erreicht habe, von denen sind dann 1.000 Leute relevant, dann muss man immer noch mal gucken, wie viele von den 1.000 wollen dann wirklich das kaufen. Und dann ist aber eben wieder so. Und das sind dann wirklich eigentlich diejenigen, die sozusagen bereit sind zum Abschluss. Und bei der Suchmaschine ist halt eben so, wenn die halt suchen nach einer Versicherung für ihren Hund, dann sind halt von denen, keine Ahnung, 2.000, 3.000, die im Monat genau dieses Ding suchen, alle daran interessiert, das Ding am besten sofort abzuschließen, wenn alles soweit stimmt. So, und dadurch, die Grundmengen sind manchmal kleiner, aber die Qualität der Kontakte, die man dort hat, ist halt unendlich viel größer. Und das ist, glaube ich, das, was eben verstanden und gelernt werden muss. Und dann versteht man auch, warum es wichtig ist und warum dieser doch manchmal komplizierte Kanal für Unternehmen sich lohnt zu erschließen. Und was immer noch ein Kennzeichen ist, dieses Kanals jetzt gerade im Vergleich zu den anderen Online-Marketing-Kanälen, über die man Traffic beziehen kann, gibt es immer zwei Sachen. Das eine ist, seine Ökonomie ist anders und die Folge daraus ist, dass seine Kosten anders sind. Also es ist meistens immer noch der günstigste Kanal, wenn man ihn gut gesteuert bekommt über die Zeit. Aber der hat halt eine andere Ökonomie. Also der hat eher etwas von einem Haus bauen als eine Wohnung mieten. Mhm. So eine Wohnung mieten, die zahlt man halt jeden Monat. Ne? So ein bisschen so ist SEA. Man zahlt halt jeden Monat Geld für die Miete und jeden Monat hat man was zum Wohnen. So beim Häusle ist es halt eben so, wenn man jetzt mal keinen Kredit hat, man muss am Anfang halt eben relativ viel investieren und dann wohnt man aber sehr, sehr günstig in dem Haus und über die Zeit ist das Haus halt günstiger als die Wohnung, wenn bei gleicher Grundfläche und so. Das war jetzt
ich verstehe.
Miete versus Kauf.
Aber okay, ist das nicht immer ein bisschen zu positiv, weil bei der Miete weißt du so, sofort, was du kriegst. Und ich spiegel dir mal wieder, was ich so erfahre.
Total.
Ich bin ja, ich
total.
Bin
ja, beim so. Bau gibt's dann Probleme beim Bau, dann gibt's einen Rohbau.
Das kann sein, aber das weißt du erst, wenn du sie hast. So. Beim Mieten, bei, ich sag dir, was ich bei SEO erlebe. So. Also erstens, bei den Audits merke ich immer wieder, wir bauen meistens unsere Abschlusspräsentation im Funnel von unten nach oben auf. Das heißt, wir kommen vom sichersten, ne? Die Pull-Search-Sachen kommen als erstes und dann geht's immer upper funneliger hoch. Es gibt zwei Situationen, wo wir merken, also grundsätzlich alles, was ich vorhin sagte, was intuitiv greifbar ist, kriegt vom C-Level mehr Aufmerksamkeit. Bei den Fachleuten ist genau umgekehrt. Die sind dann mehr beim bestehenden Bedarf auf der Pull-Seite klar. Der einzige Moment, wo alle aufwachen, ist bei eigentlich, na, ich weiß nicht, wie du siehst, aber einer ziemlich primitiven Information, sowas wie SEO-Sichtbarkeitsindizes. Ne? Ja. Also allein so in dem Moment, wo dann Wettbewerber auftauchen, merkst du sofort in der Körpersprache, sitzen dann wieder alle gerade da, obwohl das Thema eigentlich SEO ist. Ja. Was sie aber, wenn es dann um die Maßnahmen geht, dann wieder alle frustriert oder viele frustriert ist, dass es nicht so eine deterministische Ursache-Wirkung beim SEO gibt. Die kriegen dann eine riesenlange To-Do-Liste an Dingen, die sie machen müssen, von zwingend notwendigen bis sagen wir mal nice to have, und können dann im Grunde, so anders als in deinem Mietbild, nicht sagen, wann ist der Return? Also dieser große, ich glaube, du hast das mal so diese Brücke der Hoffnung irgendwie genannt, über die man rübergehen muss.
Ein Amerikaner hat das genommen und
ich habe von dir zum ersten Mal gehört, deshalb ist eben das mit dir. Ja, so gut, du bist ein fairer Typ. die müssen über diese Brücke der Hoffnung gehen zwischen Initiative und dann Wirkung, und dann wissen sie im Grunde trotzdem nicht, wie groß der Effekt wird. Ne? Guck dir diese Content-Wellen, die es nach den ganzen Updates gab, ne, wo dann Leute teilweise also Content hat sicherlich geholfen, aber natürlich gab es da auch einen Grenznutzen. Ne? Ja. Also es hat nicht unendlich viel Content, wahnsinnig viel geholfen, sondern es ging dann schnell bergab. Und das bringt dann gerade dem geneigten C-Level immer wieder noch dazu, dass sie SEO nicht so richtig viel zutrauen, weil sie es einfach nicht richtig beurteilen können.
Ja.
Was kann man dagegen tun?
Na, das ist wirklich so eine schwierige, dunkle Zone. Ganz ehrlich, ich habe das selber nicht geknackt. Also ich kann dir nur sagen, quasi in meiner Agenturzeit als aktiver Geschäftsführer war das eben so, wir konnten bei solchen Kunden manchmal auch nicht weiterhelfen, weil letztendlich man braucht ein anderes Skillset, also Leuten sozusagen, bei Leuten Hoffnung wecken. Manchmal kam dort eher Agentur zum Zuge, die eigentlich lügen und zu viel versprechen, weil die eben dazu bereit sind, und wir konnten halt besser mit Kunden, die den Kanal verstehen. Also wir konnten eher so mit Kunden, also wir waren jetzt nicht so gut, die Leute über diesen, sagen wir mal, Canyon des Misstrauens hinwegzuhelfen. Also es war jetzt nicht unser Kern-Skillset, insofern kann ich das auch persönlich, dafür stinkt man ja auch vom Kopf, aber letztendlich, also wenn man das nicht einmal gesehen hat, wie das alles ineinander greift und funktioniert, ist das ein bisschen schwierig zu glauben, das verstehe ich auch, und es ist auch ungeheuer untransparent und man versteht eben diese Wirkungszusammenhänge nicht. Der Kanal ist halt fuzzy.
Aber also, es ist
wenn man mit der Fuzziness nicht zurechtkommt, ist das eigentlich echt ein schwieriger Kanal. Insofern verstehe ich das.
Aber wir sind uns trotzdem einig, dass es trotzdem ein so relevanter Kanal auch heute noch ist, dass es fahrlässig ist, wenn ich Marketingentscheider oder Verantwortlicher bin, mich diesem Thema nicht intensiv zu widmen.
Steht total außer Frage, und natürlich widme ich mich den Sachen mehr, die ich halt total durchdringe, und deswegen ist halt auch dieser Kanal, deswegen war der auch so anfällig für eben, sagen wir mal, nicht so saubere Agenturdienstleistungen historisch, bis sozusagen wir diese Welle losgetreten haben von neuen Agenturen, die gegründet wurden, die eben aus dem Inhouse-Umfeld kamen, die dann noch relativ einige quasi sozusagen auch Erfolg, also zumindest ein bisschen erfolgreichere mit bei rumkamen. Ich will nur sagen, ich habe Verständnis für die Leute, die sagen, boah, ey, ich kapiere das nicht, das ist mir zu intransparent, lass lieber die Finger von, konzentriere dich lieber auf das, was ich mache. Ich verstehe die. Nichtsdestotrotz ist alles komplett korrekt, was du sagst, ist falsch. Mhm. Aber wie man die Leute über diese Brücke der Unsicherheit drüber trägt, weiß ich nicht. Das wie wir am ehesten rangingen bei solchen Themen, ist ganz möglichst klitzekleines Projekt rausschnitzen und darauf erstmal einen Case zeigen, dort alles zum Funktionieren zu bekommen, in quasi isolierter Konstellation, dass die Leute ein positives Erste-Hand-Erlebnis mit diesem Kanal für sich entdecken können. So, jetzt muss man halt gucken, es ist manchmal gar nicht so einfach. Man stellt sich vor, es ist eine große Website, die viele Unterbereiche hat. Es ist jetzt schwer, auf einer großen Website, wo unzählige blöde Sachen laufen, einen Erfolgsfall zu erzeugen in einem Unterverzeichnis in Österreich, so ungefähr. Das heißt, man muss halt gucken, wie schafft man so einen Case zu schnitzen, wo dann wirklich alle Leute bis zum C-Level das einmal sehen können, wie das eigentlich funktioniert.
Ja.
So, und wenn das funktioniert, dann kriegt man auch sozusagen die Brücken übersprungen, die sozusagen dann sonst vor allem sind. Aber ich habe dafür keine Patentrezept. Im Gegenteil, manchmal werden so Leute dann überzeugt von irgendwelchen Leuten, die zu viel versprechen, werden dann übers Ohr gehauen und sind dann nochmal sozusagen defensiver, was diesen Kanal angeht, was total traurig ist für mich als sozusagen ein Liebhaber dieses Kanals oder ein Fan dieses Kanals oder ein Gewidmeten diesen Kanals, aber ich habe dafür keine Patentlösung. Ja? Also die Patentlösung ist zu gucken, dass man an saubere Leute gerät, die das mit einem machen und dann eben gucken, dass man kleine Projekte rausschnitzt, wenn möglich und dann wirklich erste Hand Erfahrungen sammelt. Und dann sich quasi immer mehr zutraut in dem Kanal. Aber
also es gibt ja auch bei, wenn du sagst sauber, ne? Also klar, sauber oder nicht sauber, das ist die erste Hürde. Es gibt aber auch, sagen wir mal, innerhalb derjenigen, die eigentlich gut ihr Handwerkszeug beherrschen, auch immer noch mindestens potenzielle Kommunikationsmissverständnisse, was die Ziele von SEO angeht. Ja. Und was die Erwartungshaltung, also wie schnell kann ich eigentlich was erreichen, angeht. Es gab ja schon damals irgendwie, ich weiß nicht, wann das anfing, aber die erste Insourcing-Welle, wo vielleicht auch aufgrund dieses Vertrauensthemas oder der Steuerungsthematik dann erstmal so eine große Welle an Inhouse-SEOs entstand. Ich hatte das Gefühl, dass die Welle dann auch wieder zurückgeschwappt ist und jetzt sehe ich oft so hybride Modelle, dass also schon durchaus SEO-Experten an Bord des Advertisers sind, aber auch noch viele Externe, die dann halt einen größeren Benchmark-Pool haben oder schneller, härter am Wind segeln können mit ihren Projekten, sich dann gegenseitig ergänzen. Was beobachtest du denn so?
Ja, also ich kann das so aus meiner sozusagen Agenturgeschäftsführerzeit sehr gut beantworten. In meinen Augen, also für uns war es eigentlich immer optimal, wenn auf der anderen Seite auch jemand sitzt, der Suchmaschinenoptimierung macht, weil es gibt halt starke Vorteile von jemandem, der in-house sitzt und SEO macht. Der weiß einfach genau, wen er mit welchem Thema irgendwie gut beackern kann, wie er was intern erklären kann. Und für uns war es immer am besten, wenn quasi da jemand ist, den wir enablen können, seinen Kram besser zu machen. Der sich sozusagen, wo wir Sachen machen, die in der Agentur besser sind und der Kunde Sachen macht, die besser beim Kunden sind. Also für uns war das Hybride immer das Topmodell. SEO ist meiner Meinung nach auch der Kanal, den man überhaupt gar nicht komplett zur Agentur auslagern kann. Also wer sowas macht, dass das ein geiles Ergebnis bekommt, da würde ich ein großes Fragezeichen dran hängen. Das muss eigentlich immer jemand im Unternehmen sein, der ein gutes und starkes Übersetzungsrad ist, Rädchen, wo es sozusagen Zahn in Zahn läuft dort mit der Agentur, die im Bereich Suchmaschinenoptimierung unterstützt.
Ja.
Unabhängig davon, wie intensiv man diese Unterstützung wählt, ob man versucht, möglichst viel inzusourcen oder möglichst viel outzusourcen. Es gibt immer Sachen, die die Agentur eigentlich immer besser machen kann und wie viele davon man halt eben und manche Sachen kann man eben hier und dort aufbauen.
Nimm mal bitte Beispiele. Also ich ahne schon, was du meinst, aber nenn ruhig mal ganz konkrete Beispiele, was die Agentur in jedem Fall immer besser machen kann.
Ja, also erstmal so in der Regel hat die ein bisschen mehr, also hat die mehr strategische Steckenpferde, mehr technische Steckenpferde. Auf der Content-Seite ist es pari in meinen Augen, je nachdem wie lang und wie gut und was für ein Thema es ist.
Mindestens ressourcenseitig, ne?
Ressourcenseitig ist halt auch immer, es gibt auch so Geschwindigkeitssachen, ne? Wie schnell kriegt man Sachen auf dem Buckel und so. Man lernt halt in der Regel auch schneller, weil der Inhouse-Mensch, der sieht halt nur das eigene Unternehmen und vielleicht noch seine Wettbewerber. Aber der Mensch, der in der Agentur sitzt, der sieht halt noch viel, viel mehr verschiedene Geschäftsmodelle und kann dann manchmal eben so Transferleistungen bringen. Der hat halt, keine Ahnung, im Autobereich das gesehen und kann dann übersetzen in das und das im Lebensmittelbereich oder so. Und das sind natürlich ungeheure Vorteile. Der Inhouse-Mensch, nichtsdestotrotz, das eine ist ja quasi im SEO sozusagen wissen, was getan werden muss. Und das andere sicherzustellen, dass es getan wird. Und bei diesem Sicherstellen, dass es getan wird, das hat halt mit der Umsetzung im Unternehmen zu tun. Und das kann halt gerade auch bei diesen nochmal technischeren Sachen, kann das halt der Mensch, der in dem Unternehmen sitzt, sicherlich am besten. Und der hat auch oft manchmal nochmal ein bisschen mehr Attention to Detail, weil er natürlich nur über dieses Unternehmen nachdenkt. Und der Mensch in der Agentur, der arbeitet meistens parallel für viele verschiedene Kunden. Das ist eben selten so, dass man so Body-Leasing-Themen hat, wo ein Mitarbeiter nur für einen Kunden arbeitet.
Ja, gerade bei so Transformationsfällen sieht man ja aber auch oft so Situationen, dass in dem alten Setting da irgendwo ein nerdiger, ich überzeichne jetzt, ne, ein nerdiger SEO irgendwo in so einem Winkel entweder der IT oder des Marketings isoliert saß, der dann super schlau okkulte Dinge irgendwie vor sich hergetrieben hat, aber der keine Hausmacht hatte, weil als SEO musst du ja viel Schnittstellen bedienen können und die auch durchsetzen können. Ne? Du musst in die Technik reingehen, du musst auf der Off-Page-Seite zumindest eine gute Übersicht haben und ein Konzept. Du musst aber auch auf die Content-Seite reingehen können und in die Navigation. Ne? Also jetzt gerade mit diesen ganzen Pillar-Content-Fragen, da musst du ja schon sehr tief auch in die Nutzergewinnung und Nutzerführung irgendwie mit reindenken.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass gerade in, sagen wir mal, traditionellen Unternehmen die SEOs dann ausreichend gut verzahnt und mit ausreichend guter Hausmacht ausgestattet sind, um dann für ihre Agenturen dann auch gemeinsam das Feld für eine gute Umsetzung vorzubereiten?
Ja, also erstmal, ich glaube, dieses Bild von diesem Inhouse-SEO, der wirklich schafft, alles gewuppt zu bekommen, ich glaube, das ist eigentlich ein Wunschdenken. Wir haben das eigentlich selten gesehen.
Ich auch nicht.
Weil der SEO hat ja meistens mindestens mal so 4 verschiedene Facetten und ich habe noch niemanden erlebt, der alle Seiten davon richtig gut kann. Ja. Und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir eben gesagt haben, hey, wir machen eigentlich so ein Team, was eigentlich SEO macht. Jemand macht vielleicht die strategische Steuerung und Lenkung, macht vielleicht eine Person, die ist quasi letztverantwortlich, aber das technische SEO, das hängt vielleicht bei einer anderen Person, die eigentlich ein Teil vom Technikteam ist und irgendwie im Frontend sitzt und das ist dann, keine Ahnung, das sind dann die beiden, dann 2 Leute im Frontend-Team, die sind immer bei allen technischen SEO-Fragen dabei und die sind dann die SEO-Champions innerhalb des Technikbereichs und die haben im Technikbereich natürlich genügend Hausmacht für diese Sachen, plus haben dann immer noch mal so ein anderes Ansehen innerhalb des Technikteams und genau solche Sachen haben wir dann eben auch gemacht, in denen, wo es eben um so redaktionelle Themen ging oder eben um so PR-lastige und Outreach-Themen, also sprich um eben Links zu bekommen und sozusagen Traffic zu bekommen. Also immer noch mal versuchen, in die bestehenden Abteilungen reinzugehen und zu sicherzustellen, in den Abteilungen, wo die Dinge getan werden müssen, dass es dort jemanden gibt, der sagt, in meiner Abteilung ist das Thema SEO meine Baustelle. Und natürlich ist nicht das gesamte SEO die Baustelle dieser Person, sondern eine Facette von. Das läuft dann irgendwo zusammen. Aber ich fand einfach dieses Ding, sag mal, zu hoffen, dass jemand alle Seiten von SEO gut hinkriegt, das ist eine extrem schöne Hoffnung, aber selten so passiert. Und ich fand das dann sehr gut deterministisch lösbar, indem man einfach diese Aufgaben zerteilt und eben verschiedene Leute auf das Thema draufsetzt und jeden eben so positioniert und platziert, dass er in dem Bereich, wo dann eigentlich getan werden muss, der SEO-Mensch ist. Und was auch dann total richtig ist, es ist natürlich nicht das gesamte SEO, aber das braucht man den anderen Leuten in dem Bereich ja nicht zu erklären, den Techies, dass die SEOs, die sie SEOs nennen, nur das technische SEO machen.
Ja.
Das ist ja für die jetzt immer egal an der Stelle, dass da noch andere Sachen rein vorwerken.
Das ist ein guter Punkt, dass das nochmal eine Riesenunterscheidung ist in der Arbeitsteilung und in der funktionalen Organisation.
Und auch manchmal ist es auch so, da gibt es einen ganz bitteren Gap meiner Meinung nach auch. Diejenigen, die sich mit den Techniksachen gut auskennen, denen fehlt oft der Blick fürs Betriebswirtschaftliche. Die können dann sagen, das kann man so noch besser machen, das kann man so noch besser machen, das kann man so noch besser machen. Und meistens fehlt denen halt der Blick dafür, was heißt denn das an Aufwand? Und dann fehlt denen noch der Blick dafür, das ist der besonders dunkle Teil, was ist da eigentlich der zu erwartende Nutzen von?
Ja, so, weil Traffic halt nicht gleich Traffic ist und Links nicht gleich Links, aber und Traffic unterschiedliche Qualitäten haben.
Ich meine jetzt wirklich nur technisches SEO auf der eigenen Webseite, ja?
Der Aufwand.
Die machen dann halt irgendwie Sachen, sagen die im Prinzip stimmen. So, wenn man das macht, ist es besser als vorher. Aber dann eben zu verstehen, was für ein Aufwand dahinter steckt und wie viel da sozusagen der inkrementelle Gewinn durch das ist, was man macht, dafür fehlt dort manchmal der gute Blick.
Das gilt aber für die Content-Welt zum Beispiel auch.
Nicht so krasse Gaps meiner
Meinung nach. Ja, weil man nicht so schnell so viel Aufwand, treiben kann wie im Technischen. Naja, zum Beispiel
kann man schon. Nein, also ich glaube, der Gap ist nicht so groß.
Okay.
Also da manchmal lässt sich immer was einfallen, keine Ahnung. Die Bilder sollen bitte so und so und so benannt sein und das soll noch drin verändert werden und das und das und das. Und dann ist die Frage, okay, was ist denn das? Von einmal kostet das dann halt, keine Ahnung, 20 Manntage. Und dann denken die darüber nicht nach, ist das in Relation zu dem, was wir dort erreichen, zu dem erwartenden Wert, ist das in Relation?
Oh, ich mache ein Content-Magazin zu einem spezifischen Thema und die Rechtfertigung dafür ist bessere.
Wenn das Konzept stimmt, ist es fast immer eine sehr gute Idee.
Auch betriebswirtschaftlich.
Und wenn das Konzept stimmt, habe ich gesagt.
Okay, gut.
Verstehst du,
wenn ich einfach nur ein Magazin mache, weil
meine 8 Wettbewerber machen ein Magazin und ich denke halt schlechter über die nach als über das Thema. Also ich meine, verstehst du, das ist immer so,
spielst
du besser Tennis als ich? Weiß ich nicht. Ne? Die Frage ist halt, wie viel übst du? So sage ich jetzt, ich will halt gut Tennis spielen, dann muss ich halt mehr üben als du und muss es halt besser machen und dann kann ich gegen dich gewinnen. Aber man muss halt immer sehen, dieser so organische Suchmaschinenbereich, der ist halt extrem kompetitiv. Es gewinnt halt immer nur einer, steht auf Platz 1 und der nächste kriegt nur die Hälfte davon vom Traffic und der nächste kriegt nochmal die Hälfte davon vom Traffic und damit hat sie eigentlich schon 60% oder 70% vom Traffic verteilt.
Ja.
Das heißt, es zählt immer nur so machen, dass ich in dem Bereich, in dem ich spiele, gewinne. Alles andere lohnt sich nicht.
Aber wenn du zum Beispiel, genau, total richtig.
Wenn ich ein Magazin mache, muss es halt das beste Magazin von allen sein. The one to rule them all, so Highlander-mäßig.
Du hast recht. Ich wollte nur sagen, weil du sagst, so in der Technik, das betriebswirtschaftliche Verständnis ist nicht mehr da, um den Aufwand-Nutzen-Verhältnis, so habe ich den Verstand zu greifen. Ich wollte sagen, im Content sehe ich das genauso. Ja. Wenn du zum Beispiel noch so viele Hürden hast, dass du praktisch auf den hintersten Rängen bist und dann auf einmal ein Magazin... Willkommen in meiner Welt.
Wie man das beantworten kann. Ich habe halt irgendwie von, manchmal kommt man zum Kunden, da war vorher eine andere Agentur, und dann sieht man halt deren Spezifikationsliste von so irgendwie so 80 To-Dos, wo ich mir denke, hey, zwischendrin sind 15, die finde ich hochrelevant, und die anderen sind so can have, but not must have. Aber das hat die Agentur halt nicht geschafft zu artikulieren. Und davon, von diesen Can-Haves, but not Must-Haves, sind halt irgendwie 20 ein riesen Aufwand und gar nicht in Relation zu dem, was man erreicht, wenn man versteht, wie Programmierung funktioniert, was die Leute teilweise auch nicht tun mehr. So. Und das ist das eine. Aber das, was du sagst, das ist total richtig, weil wenn die technische Seite meiner Website und wenn die strategische Seite dessen, was ich tue, und die technische Seite dessen, was ich tue, scheiße sind sämtliche Bemühungen im Content auf jeden Fall scheiße. Das heißt, wenn sozusagen die Bedingungen nicht dafür geschaffen sind, dass die Content-Bemühungen fruchten können, dann wird auf jeden Fall nicht gewonnen.
Aber ich
war jetzt davon ausgegangen, es stimmt alles und jetzt trete ich noch on top ein Magazin los, dann denke ich mir so, okay.
Nee, das ist klar. Wenn man davon ausgehen kann, es stimmt alles, wenn du oft in solche Situationen reinläufst, ey, den Glückwunsch, in meiner Welt ist das verhältnismäßig selten, dass man sagen kann, es stimmt alles. Man muss dann eher die Reihenfolge der Baustelle und vor allen Dingen auch die Prioritäten einer Baustelle festlegen.
Richtig.
Das, was wir vorhin sagten, ne, dass die geneigten CMOs eher eine Tendenz haben, dann die Sachen, die sie schneller verstehen, zu unterstützen, als die Sachen, die so ein bisschen okkult für sie klingen. Ja. Das führt oft dazu, also ganz konkretes Beispiel, ein Fall, also ein Incumbent, ein ehemaliger oder ein noch Marktführer, der die Herausforderung hat, dass seine technisches Problem, seine Seitenladengeschwindigkeit ungefähr bei Faktor 3 langsamer ist als der nächste Wettbewerber.
Braucht dann aber auch nicht ein Content-Magazin aufbauen.
Das sage ich doch. Was passiert organisatorisch? Technik, da muss ich also mindestens mit anderthalb anderen Ressortleitern, Vorständen etc. sprechen. Ja. Und ich verstehe eigentlich auch nicht, warum das so ist. Ein Teil davon bin ich vielleicht auch, weil ich im Marketing vielleicht auch nicht alles immer technisch richtig gemacht habe. Da ist mal eben so ein Content-Projekt, wo dann jeder...
Das ist sehr einfach.
Genau. Und diese Dinger kommen aber schneller durch die Tür.
Ja.
Und die Aufmerksamkeit, die ich aber bräuchte, um meine Ladegeschwindigkeit, etwas, was so total transparent ist, wo es auch keine zweite Meinung zu gibt, die gegensätzlich ist, das kommt dann nicht schnell genug durch die Tür.
Ich glaube, man muss sich das, also ich finde hilfreich als Sinnbild, sich SEO wie so eine Multiplikation vorzustellen. Und da gibt es eben verschiedene Faktoren, also quasi verschiedene Zahlen, die dort aufmultipliziert werden. Und man weiß ja immer, wenn man eine Zahl hat als einen Faktor, die unter 1 ist, dann wird das Gesamtprodukt, also das Ergebnis der Multiplikation, kleiner. So, und das ist immer der Punkt. Ja, ich kann halt quasi, nehmen wir an, den Content-Multiplikator, den Content-Multiplikator, den kann ich vielleicht von 3 auf 10 schieben mit so einem Magazin. Wenn aber meine Technik bei 0,1 ist, wird halt dieses Raufschieben von 3 auf 10 wenig bringen. Sondern ich muss eigentlich gucken, dass alle meine Faktoren, dass alle über 1 sind erstmal. Erst dann kann quasi das Nachtreten auf einem richtig was bringen. So, und 1 wäre zumindest einmal pari mit dem Wettbewerb. Vielleicht so als grober Nordstern, weil man es ja ein bisschen schwer artikulieren kann. Das heißt, wenn ich irgendwie halbwegs gleiche Ladezeiten habe wie meine Wettbewerber oder da im Schnitt bin und dann fange ich an, bei irgendeinem Bereich mehr zu treten, dann bin ich wahrscheinlich, damit komme ich dann wahrscheinlich auch mit voran, weil darum geht's ja. Und ich glaube, noch geiler ist es halt, wenn man schafft, bei allen Bereichen besser zu sein als der Wettbewerb. Und ganz ehrlich, meistens fehlt's, wenn wir fangen jetzt an der Technik so ran rum zu nörgeln, daran hängt's meistens nicht. Also ich glaube, es ist egal, ob es eine Online-Bude ist oder eine, die quasi mehrheitlich offline ist und ein bisschen online macht. Der Gap im Bereich Strategie ist eigentlich der frühere und größere, finde ich manchmal, als der Technik-Gap. Und manchmal nörgelt man an der Technik rum. Dabei ist eigentlich der Plan, was man erreichen möchte und wie man es erreichen möchte, sei es eine Content-Strategie oder eben eine breitere SEO-Strategie, die eben eine Content-Strategie, sag mal, innehält, Das ist eigentlich das, wo es zuerst hapert und erst dann ist sozusagen die nächstgrößere Baustelle die Technik. Und man darf eben deswegen nicht immer auf der Technik rumhacken. Und erst wenn die Technik sitzt, dann ist eigentlich sozusagen der richtige Moment, um sich um den Content zu kümmern und dann um die sozusagen die wirklichen, das Tun im Content-Bereich und dann geht es sozusagen an den Off-Page-Bereich. Das ist eben so eine Sache, die muss natürlich ineinander greifen, nicht so ganz sklavisch nacheinander, aber das ist die Reihenfolge sozusagen, wie man die Sachen eigentlich am besten angeht.
Also je mehr Architekten oder sagen wir mal, Experten es dafür gibt, die wirklich diesen ganzheitlichen Blick auf SEO haben, desto besser gelingt es doch den Unternehmen, dass sie auch mal den steinigen, aber richtigen Weg gehen können, als nur einfach an den Nice-to-Have-Projekten rumzudoktern.
Ja, also die Nice-to-Have-Projekte, die werden auch vielleicht zum Misserfolg führen, weil sozusagen es ist halt schwer, auf einem wackeligen Boden ein hohes Gebäude aufzubauen. Ne? Also wenn das Fundament nicht stimmt, dann kann man darauf auch keinen Eiffelturm bauen, würde ich sagen. Ne? Mhm. Oder keine wunderschöne Statue aufsetzen, ja, die um sich zu schmücken. Sondern sozusagen der Plan muss da sein, was eigentlich alles sozusagen entstehen soll. Und dann wird ein entsprechendes Fundament gegossen. Und dann macht es Sinn, darauf die Statuen draufzusetzen. Dann kann man die noch vergolden. So. Das hat halt, aber ich brauche mir nicht sozusagen anfangen zu vergolden, wenn ich noch nicht mal weiß, was ich eigentlich machen werde.
Das sind ja immer noch große Herausforderungen, die im jetzigen Zustand für SEO oder Search im Allgemeinen irgendwie noch gelten. Search entwickelt sich aus diversen Gründen, neue Formate, neue Devices, neue, ja, ganz neue Geschäftsmodelle und Mediennutzungssituationen immer weiter. Was kann ich als Unternehmer oder als Gesellschafter oder vielleicht auch als operativ Verantwortlicher jetzt schon tun, um diese Entwicklung der Zukunft, und vielleicht beschreibst du nochmal, wie die Entwicklung aus deiner Sicht aussehen wird, um die so gut wie möglich schon zu antizipieren?
Also ich glaube, man muss gucken, woher Suche kommt. Wir kommen aus einer Pluralität, eigentlich ganz historisch vor 20 Jahren. Da gab es verschiedene Suchmaschinen, man war gewohnt, über verschiedene Suchschlitze parallel nachzudenken. Dann waren wir eben so 10 Jahre ein bisschen monothematisch aufgestellt und haben vor allem über den Google-Suchschlitz und 10 blaue Links nachgedacht. Und ich glaube, davon rücken wir eigentlich die letzten 3-4 Jahre ab, dass sozusagen Suchen wird wieder breiter in mehr verschiedenen Suchschlitzen auf mehr verschiedenen Arten von Content. Und ich finde, das macht einen großen Spaß. Und das gibt eigentlich noch mehr Schwung und noch mehr Möglichkeiten, das Thema, weil es kann eben sein, dass mir mal ein Bereich besser liegt und mal ein Bereich schlechter liegt, aber im Wesentlichen kann ich auch viel mehr sozusagen, auch wenn mir vielleicht ein Bereich schwerer fällt, kann ich trotzdem noch irgendwo als Gewinner dastehen und gut dastehen, und ich glaube, das macht dann eben stellt auch sicher, dass ich immer wieder Lust habe, da rein zu investieren in den Bereich. Ich glaube, was sinnreich ist, als eben verantwortlich ist, sich ab und zu mal selbst ein Bild zu machen. Und was eben dann wichtig ist, eben keine Angst davor zu haben, sozusagen sich an Sachen ranzutrauen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, da kommt irgendwie eine neue Plattform und die wird immer groß und größer und die hat einen Suchschlitz, dann kann ich mich einfach mal da hinsetzen und meine, keine Ahnung, 10, 20, 30 generischen Keywords, die mir einfallen zu meinem Geschäftsbereich, die kann ich dort mal eintippen und dann kann ich ja mal gucken, was dort rauskommt. Und dann kann ich ja gucken, ob das Sinn macht, irgendwie dort präsent zu sein als Marke, als Hersteller, als Händler, und kann eben gucken, wie ich das machen kann, also eben direkt oder indirekt. Als Beispiel, wenn ich ein Eishersteller wäre, dann würde ich halt mal gucken, dass ich halt mal Eiscreme bei Pinterest eingebe, wenn ich mich sozusagen damit auseinandersetzen möchte, ob das ein sinnreicher Aktivitätsbereich für mich ist. Und wenn dann dort Sachen kommen, die ich eigentlich toll finde, dann kann ich eben überlegen, wie kann ich dort ein Teil von sein? Will ich das selbst sein? Mache ich das eben mittelbar über irgendwie Leute, die eh schon da sind? Aber wenn dort eine Suche ist und ich weiß, diese Suche wird immer mehr gesucht und es gibt immer mehr Ergebnisse zu dieser Suche und diese Plattform per se ist am Explodieren und Wachsen, dann macht es halt eben Sinn, darüber nachzudenken, wie man dort aktiv werden möchte. Und ich finde, am ehesten ein Gefühl dafür kriegt man, wenn man sich einfach selber daran traut. Sicherlich wird jetzt nicht das C-Level anfangen, sich damit zu wie das konkret in der Umsetzung ist oder was man genau machen sollte und was nicht. Aber zumindest ein erstes eigenes Gefühl dafür zu machen, mal einmal selber Hand anlegen, 1 Stunde, 1,5. Ich finde, das muss drin sein, pro neuer Plattform, die aufpoppt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das super oft passiert, dass der gefühlt mal, keine Ahnung, maximal 3-mal pro Jahr, dass da irgendeine Plattform anfängt, so eine Dynamik zu entwickeln, dass man sich halt ernsthaft fragen muss, okay, wie und ob muss ich dort präsent sein? Und so, und dann muss ich das Ding eh ausprobieren, wenn es dort einen Durchschlitz gibt, dann muss ich wieder so nachdenken drüber, wie ich eben gelernt habe, hoffentlich im Unternehmen über Suchschlitze im Allgemeinen nachzudenken, nämlich, dass die Leute dort ihre Bedürfnisse artikulieren. Und dann muss ich eben gucken, wie funktioniert das in dieser Plattform und ist die für mich relevant und wenn wie.
Und diese Plattformen liefern ja entweder schon built-in oder durch äußere Tools auch schon eine quantitative Information, ne? Damit ich nur in diesem anekdotischen Fallzahl 1 Phänomen hängen bleibe, sondern auch sehen, okay, wie oft ist diese Situation
überhaupt. Man muss ja auch nicht beim ersten Mal sich entscheiden, ne? Man kann ja sagen, keine Ahnung, Eiscreme oder Eiscreme-Torten oder Eiscreme-Figuren, das kann man ja immer heute eingeben und gucken, was tut sich da so ergebnismäßig, wer ist dort zu finden, und dann kann man das eben nochmal nach 3 Monaten machen, dann kriegt man ein Gefühl dafür, Mensch, geht da jetzt immer mehr oder geht da nicht immer mehr auf meinem Thema? Ist mein Thema eins, was dort rennt auf der Plattform oder eben nicht? Hm. Und das kann man eben genauso für Bagger und genauso für, keine Ahnung, also Baumaschinen oder für sonst irgendwas machen. Man muss halt eben gucken, wo findet Content statt, der eben mit meinem Geschäft zu tun hat, und findet dort organisches Suchen statt, und wenn, ist es für mich so attraktiv, dass ich mich dort eigentlich aktiv zeigen möchte. Mhm. Und ich glaube, dann macht das immer super Sinn, dort eben auch Aktivität zu entfalten. Und wenn man es schafft, irgendwas zu treffen, sozusagen früh genug zu entdecken, was auch hochrelevant ist und noch mehr wird, dann hat man natürlich auch davon überproportionale Rendite, wenn man da sozusagen früh schafft, auf das richtige Pferd zu setzen. Mhm. Dass ja auch gleichzeitig die Chance dabei besteht. Mhm. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, sozusagen keine Angst zu haben. Also man muss jetzt nicht der technikaffinste Nerd der Welt sein und total irgendwie nervös immer alle neuen Sachen ausprobieren. Aber wenn sozusagen das Team an einen herantragt und herantragen soll und darf, guck mal hier, da tut sich was bei irgendeiner Plattform, teste das doch mal selber aus, eine Stunde, anderthalb. Wenn ich sowas zulasse, dass mein Team mich sozusagen sanft hinweisen darf auf Themen, ich glaube, das ist extrem pfiffig, dafür sozusagen durchlässig zu sein und zulässig zu sein und offen dafür zu sein und sich dann auch eben hinsetzen und das angstfrei probieren und sich dann selbst ein Bild machen und dann eben anzufangen zu überlegen, ob und wie und was macht das Sinn und ist da eben Search-Element drin oder eben andere Elemente. Hm.
Sanft hinweisen finde ich gut. Sag mal, wie hältst du als André Alper dein Search-spezifisches Wissen fit?
Ja, also Search im Spezifischen würde ich sagen, schon durch Artikel, die online passieren. Mhm. Das ist die eine Facette. Die andere Facette ist Beobachten nach Updates. Mhm. Updates passieren immer wieder, größere auch immer wieder. Wenn ich groß sage, meine ich groß für jemanden, der im Search-Bereich tätig ist. Ich glaube, für dich sollten die alle nicht groß sein, oder du solltest verstehen, dass für dich, der quasi total breit aufgestellt ist, das sind eigentlich eher Stürme im Wasserglas. Aber für mich, der ich im Wasserglas bin, ist das vielleicht ein bisschen interessanter, das zu verstehen.
Auf so einer Metaebene ist das auch für mich interessant.
Ja, ist richtig. Also, aber dann, ich sag mal, so große Updates, die so viel verändern, dass sie für dich relevant sind, die gibt's vielleicht alle 2-3 Jahre, ja. Mhm. Wenn man sagt, okay, Userverhalten und User-Intent wird wichtiger, das ist wichtig für dich zu verstehen, oder das ist, sag mal, so die Welle von den letzten 3 Jahren. Oder wenn man irgendwie nochmal 3 Jahre davor guckt, wenn man sagt, da kommen diese, sag mal, Tier-Updates, Panda und Pinguin daher, und dann ist eben wichtig für dich zu verstehen, okay, Qualität ist jetzt relevanter, als es vorher war, wo man für 2-Euro-Content irgendwie zum Ranken bringen konnte. Mhm. Das ist sozusagen die Metaebene, wo ich glaube, da muss man es verstehen. So, aber jetzt ist für dich wichtig, der Unterschied zwischen Panda-Update Nummer 4 und Nummer 5 zu sehen, glaube ich nicht. So, und für mich ist das schon relevanter, zu gucken, was sind da die Unterschiede. Und was man dann eben macht, ist vor allem zu gucken, wenn ein Update war, was relativ viel Bewegung in die Suchmaschinenergebnisseiten gebracht hat, wer waren eigentlich die Seiten, die viel gewonnen haben, wer waren diejenigen, die viel verloren haben, und dann sozusagen die Denkleistung, die es gilt, dort zu bringen, ist zu entdecken, was sind eigentlich deren Gemeinsamkeiten, was sind deren Eigenschaften sozusagen, wo man eben sehen kann, hey, das haben die gemein, und deswegen kann man dann, daran kann man wiederum versuchen, Theorien zu bilden, warum sich die Veränderungen gegeben haben, also was dort gefunden wurde, was sozusagen vielleicht diese Seite eben sozusagen besser oder schlechter macht.
Mhm. Hast du ein Beispiel?
Ja, also was mir einfallen würde, ist, es gab einmal ein Update, was sich eben rund um medizinische Gesundheitsthemen gekümmert hat. Und da gab es halt eben einen relativ großen Schwung von Seiten, die eben weniger gefunden wurden ab dem Tag, wo das Update eingespielt war, die, sag mal, eher nicht ganz so seriöse Quellen für Gesundheitsthemen waren, und einen ganzen Schwung von eher seriösen Seiten zum Thema Gesundheit hat es eben nach oben geschwungen. Mhm. Und da muss man dann eben gucken, okay, wie schafft eigentlich Google, die einen von den anderen zu unterscheiden? Und wenn ich in dem Bereich tätig bin, wie schaffe ich sozusagen die richtigen Signale für mich an die Suchmaschine zu senden?
Mhm. Okay. Was kann ich als André Alper tun, um mein Digitalunternehmerwissen frisch zu sein? Was machst du da?
Also ich würde 2 Sachen unterscheiden. Es gibt für mich nochmal eine Ebene zwischen dem Suchmaschinenwissen und dem digitalen Unternehmerwissen. Das wäre so, sag mal, breites Online-Marketing-Wissen. Mhm. Da habe ich systemimmanent eingebaut eine kontinuierliche Lernmaschine, und zwar meinen Ask OMR-Podcast bei den OMR-Kollegen. Und dort dürfen die Hörer und Leser von OMR dürfen da lustige Fragen rund um Online-Marketing hinschicken, auf verschiedensten Wegen. Und neben deiner Person versucht mir auch noch der Kai aus der Folge 1 deines Podcasts zu helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und das ist wirklich immer ganz, ganz süß und spannend und interessant und faszinierend.
Süß und spannend, das ist total harte Arbeit.
Total. Also es ist halt, manchmal ist man auch erstmal verzweifelt, wenn man die Frage hört, man weiß gar nicht so, wie ist es jetzt gemeint, was könnte gemeint haben, wie können wir der Person weiterhelfen, oh Mann, so man ist da schon, also ich finde uns süß, wie wir da knobeln und knuffeln und versuchen halt, sozusagen unser Ansinnen dort ist ja auch zu versuchen, diese Fragen halt nicht zu nerdig, sondern eben nahbar zu beantworten, sodass eben viele etwas von der Beantwortung der Frage haben und nicht nur die Person, die die Frage gestellt hat, und dafür muss man halt eben ja immer wieder versuchen einzuordnen, zu sortieren, zu verstehen, Theorien darüber zu bilden, wie das gemeint sein könnte, weil das ist halt eben doch jetzt nicht eine total interaktive Frage-Antwort-Stunde, sondern es wird halt quasi einmal eine Frage gesendet und wir versuchen dann auf verschiedene Interpretationen der Frage Antworten zu liefern und das in so destillierter Art und Weise, dass man es eben über nur Audio aufnehmen kann, was ja, sagen wir mal, für so ein Online-Markt-Thema durchaus herausfordernd sein kann. Also süß finde ich immer eher uns, wie wir da sozusagen versuchen zu Antworten zu erknubbeln, als jetzt sozusagen die Fragenden. Und die Fragen sind einfach auch super breit und dadurch ist man einfach gezwungen, sozusagen sein Marketingwissen immer wieder sozusagen neu anzupacken, neu zu sortieren, aufzufrischen, einzuordnen, zu gucken, wo kann man eigentlich Transferleistungen bringen, was beobachtet man, also so, und natürlich auch was immer auch was bringt, ist irgendwie aktiv beobachten. Also man sieht irgendwas auf irgendeiner Plattform und dann sozusagen diese Neugier zu gucken, okay, was steckt denn dahinter? Wie könnte das funktionieren? Warum lohnt sich das? Wo ist wahrscheinlich die Lücke, die da genutzt wird, die eben jemand sieht und jemand anderes nicht gesehen hat oder sowas gehört wahrscheinlich auch dazu. So, und im Bereich digitales Unternehmertum, da ist eigentlich sozusagen mein Mittel der Wahl, ist einfach Schnacken mit gleichgesinnten Geistern, also eben anderen Unternehmerinnen und Unternehmer im Online-Bereich, die ich schätze, und dort eben auch wieder eben gucken, okay, was nimmt die Person wahr, was ist der wichtig, was sieht die, was interessant ist, und sich da einfach austauschen und zu gucken, was passiert, wo läuft der Hase hin, und wer wird davon Vorteile haben und wie kann man da vielleicht ein bisschen unternehmerisch mit Spaß haben.
Du bist auch immer noch als Speaker hier und da, nicht mehr so häufig, ja. Du bist da sehr, sehr selektiv unterwegs. Ja. Hast du in letzter Zeit irgendwie noch ein interessantes Event irgendwie entdeckt in den letzten Monaten, Jahren?
Also ich war relativ aktiv als Referent, insbesondere als ich aktiver Geschäftsführer war, da ich jetzt eher in der Gesellschafterrolle aktiv bin, Unternehmen, also natürlich ein aktiver Gesellschafter, ist sozusagen die Präsenz auf Konferenzen jetzt nicht ganz so klassisch irgendwie sinnreich zu begründen. Insofern ist das eben ein bisschen zurückgerückt. Also ich bin natürlich großer OMR-Festival-Fan, und ansonsten mag ich von den lokalen Sachen eigentlich immer so alles, was so, also ich mag sehr gerne Events, wo ich halt eben viele alte Bekannte und Freunde wiedersehe. Insofern sind quasi meine Anlaufstellen gerne immer die K5 und OMR. Und ansonsten schaue ich mir super gerne Sachen im Ausland an, eigentlich immer in der Hoffnung zu gucken, okay, was ist dort anders, weil mich immer fasziniert, okay, was ist in dem anderen Land anders, was ist dort gleich, was erkenne ich für die Schemata, was kann ich aus den Unterschieden lernen, eigentlich an Transferleistung fürs eigene Land und so. Ich gucke eigentlich lieber gerne so ein bisschen über den Horizont, wenn das irgendwie möglich ist. Und das finde ich eigentlich so mit für mich persönlich am spannendsten. Ich weiß aber nicht, ob für die Leute am Markt so, sozusagen das so hochrelevant ist. Das ist eher so meine, sagen wir, intellektuelle Stoßrichtung.
Ja, kann ich gut.
Und ich gehe eigentlich gerne auch mal off-topic. Also das heißt, Sachen, die eben nur begrenzt mit Online-Marketing zu tun haben. Und dann wieder zu gucken, okay, was kann ich eigentlich für meinen Bereich da raussuchen.
Mhm. Ja. Großartig. André, das hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, das können wir bald mal wieder machen.
Ja, vielen Dank.
Und vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Juhu.